Stell dir vor, es ist 23.47 Uhr. Du liegst im Bett, das Licht ist schon aus, dein Handy leuchtet. Eigentlich wolltest du nur kurz schauen, was auf Instagram so los ist. Aber dann, schwupps, bist du auf TikTok gelandet. Hey guys, if you were when everyone's playing. Scrollst durch einen Videoloop über die neueste politische Eskalation irgendwo auf der Welt. Dann ein Clip über eine Naturkatastrophe. Zwischendurch ein Rezept. Dann tanzt jemand, dann ein Meme darüber, dass die Rente sowieso nicht mehr existieren wird, wenn du sie brauchst. Und ehe du dich versiehst, ist es 1.15 Uhr. Du bist vollkommen wach, aufgewühlt und hast trotzdem keine Ahnung, was du da gerade eigentlich alles angeschaut hast. Klingt bekannt? Mir ist das keineswegs fremd. Ich kenne diesen Sog total gut. Wir leben in einer Zeit, die von ganz schön vielen Krisen gleichzeitig geprägt ist. Neben Liebeskummer und Studiestress, also unseren ganz persönlichen Krisen, gibt es noch die politischen, sozialen, wirtschaftlichen. Und die auf dem Wohnungsmarkt und dem Arbeitsmarkt. Und natürlich die Klimakrise. Alles läuft 24/7 als Livestream durch unsere Feeds. Laut einer Studie des Reuters-Institut konsumieren 18- bis 34-Jährige Nachrichten heute primär über soziale Medien. Also genau über die Plattformen, die darauf angelegt sind, uns so lange wie möglich zu halten. Und die Algorithmen wissen ganz genau, Angst, Empörung und Schock bekommen das besonders gut hin. Was all das mit unserem Kopf macht, das ist eine andere Geschichte. Die Weltgesundheitsorganisation spricht davon, dass Angststörungen und Depressionen bei jungen Menschen weltweit zunehmen. Und Doomscrolling, also dieses zwanghafte Scrollen durch Negativnachrichten, gilt inzwischen als ernstzunehmender Faktor in der Diskussion um psychische Gesundheit. Aber was genau passiert da eigentlich in unserem Kopf? Warum hören wir nicht einfach auf? Wie kommen wir gegen diesen Sog sozialer Medien an, ohne uns komplett von der Welt abzukapseln? Und wie bleiben wir eigentlich miteinander in Verbindung? Hallo, ich bin Azadeh und du hörst eine neue Folge von How It Works, präsentiert von Die Techniker. All das, was ich euch gerade erzählt habe, ist wahrscheinlich nicht neu für euch. Vielen geht es so. Mit Sorgen einschlafen, mit Sorgen aufwachen. Und dazwischen tun wir so, als wäre es komplett normal, all das aushalten zu müssen. Das kennt auch Mathilda. Sie ist 21, studiert im ersten Semester Politik. Und sie hat uns erzählt, was sie dabei besonders beschäftigt.
Ich studiere Politikwissenschaften. Nachrichten sind für mich also kein Hobby. Aber ich merke, dass mich das immer öfter in so ein Dilemma bringt. Wenn ich bewusst weniger konsumiere, fühle ich mich fast schuldig, habe ein schlechtes Gewissen, als würde ich wegschauen. Gleichzeitig weiß ich, dass mir das Dranbleiben nicht gut tut. Ich kann die Welt nicht retten, indem ich mich täglich durch alle Katastrophen scroll. Aber diese Grenze zu ziehen, ohne das Gefühl, verantwortungslos zu sein, das ist echt schwieriger, als es klingt.
Mathilda beschreibt da ein Paradox. Man scrollt weiter, obwohl es sich nicht gut anfühlt. Man fühlt sich verpflichtet, informiert zu sein. Aber je mehr man konsumiert, desto schwerer wird der Kopf. Und die Frage, die sie am Ende stellt, ist eigentlich die zentrale. Wie findet man diese Grenze? Wie bleibt man engagiert, ohne sich dabei selbst zu zerstören? Genau das möchte ich heute mit meiner Gästin besprechen. Mit dabei habe ich Dr. Eva Asselmann. Sie ist Persönlichkeitspsychologin und Professorin an der HMU Health and Medical University in Potsdam und hat gerade ein Buch dazu veröffentlicht, Too Much. Eva Asselmann forscht dazu, wie Persönlichkeit, Emotionen und Lebensereignisse zusammenhängen. Und damit auch dazu, warum manche Menschen stärker auf Stress und Krisen reagieren als andere. Außerdem ist sie als Wissenschaftskommunikatorin aktiv und erklärt auf Social Media komplexe psychologische Zusammenhänge so, dass sie wirklich jeder und jede versteht. Liebe Eva, schön, dass du heute bei mir bist.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich.
Mathilda steckt mitten in einer Lebensphase, die ohnehin schon alles auf einmal verlangt. Ein neues Studium, vielleicht ein Umzug in eine fremde Stadt, neue Menschen, neue Strukturen und dann kommt on top auch noch die Weltlage. Eva, wie erlebt diese Generation gerade diese Gleichzeitigkeit von ganz persönlichem Umbruch und globaler Dauerkrise?
Viele als schwer greifbar, als unsicher und unvorhersehbar, weil da einfach viele diffuse Faktoren zusammenwirken, die uns stressen. Es ist einmal tagtäglich das enorme Tempo, die vielen Reize, die auf uns einprasseln, die Tatsache, dass die Welt viel komplexer ist als früher. Alles ist ja heutzutage globalisiert, verflochten, geopolitisch ist vieles im Umbruch gerade. Und bei vielen löst das ein starkes Gefühl von Überforderung aus und auch Angst. So dieses Gefühl, früher, da war vieles besser und jetzt geht es spürbar oder scheinbar immer weiter den Bach bergab. Was soll denn eigentlich aus uns, aus unserer Zukunft werden?
Und ist das strukturell anders als das, was frühere Generationen in dem Alter erlebt haben? Oder reden wir uns das ein bisschen ein?
Jein. Also wir wissen paradoxerweise, dass die Lebensbedingungen heute deutlich sicherer sind als vor einigen Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten. Wir leben ja heute komfortabler und wohlhabender als jemals zuvor. Wir arbeiten auch körperlich deutlich weniger und weniger hart. Gleichzeitig hat die mentale Belastung aber enorm zugenommen. Das sehen wir auch in den Daten. Die Burnout-Raten, die haben sich innerhalb von nur 20 Jahren verzehnfacht. Über 80 Jahre hinweg war jede Generation gestresster als die vorherige. Und das liegt zum einen daran, dass wir heute mehr Bewusstsein haben für mentales Wohlbefinden. Wie geht's uns eigentlich? Früher, da sprach man da nicht rüber, da kehrte man das unter den Teppich. Man hatte stark zu sein. Aber nicht nur. Ein weiterer Faktor ist, dass wir mental heute deutlich geforderter sind, als das früher einmal der Fall war.
Wenn ich jetzt gerade zum ersten Mal allein in einer neuen Stadt wohne, vielleicht noch kaum jemanden kenne und mein einziges Fenster nach draußen erstmal Instagram ist, welche Rolle spielt Einsamkeit in dem Zusammenhang?
Eine ganz große. Auch das ist so ein weiteres Paradox. Wir sind ja heute vernetzter als je zuvor. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, sei es jetzt ein Partner, Nachbarn, neue Freunde. Und gleichzeitig sind viele Menschen unglaublich einsam, weil wir einfach ganz viel alleine vor unserem Laptop oder vor dem Smartphone sitzen, weil viele Kontakte sehr fragmentiert sind. Menschen sind ja auch mobiler als früher. Und wenn ich jetzt alle 2 Jahre berufsbedingt umziehe, muss ich mir natürlich immer wieder einen Freundeskreis neu aufbauen. Und gerade junge Menschen trifft das, weil die häufig ihre Familie verlassen. Die gehen an einen anderen Ort, um da zu arbeiten oder zu studieren und fühlen sich dann häufig sehr alleine.
Und würdest du sagen, dass Einsamkeit zum Beispiel Doomscrolling verstärkt oder ist es eher umgekehrt, dass Doomscrolling die Einsamkeit verstärkt?
Sowohl als auch. Wenn ich viel alleine bin, tendiere ich natürlich eher dazu zu grübeln über persönliche Probleme, aber auch im Internet zu surfen, mich über die Weltlage zu informieren und mich dann auch eher von einer Horrornachricht zur nächsten zu klicken. Und was auch wegfällt in dieser Situation, sind die sozialen Kontakte, die das auffangen könnten. Denn wir wissen, wenn wir Sorgen, Ängste mit anderen teilen, dann werden die häufig sehr viel weniger, weil wir unmittelbar dieses Gefühl haben, wir sind mit unseren Sorgen und Ängsten nicht allein. Und wenn es Menschen einmal schlecht geht, dann tendieren sie häufig auch dazu, sich zurückzuziehen. Dann haben sie weniger Energie, sind müder, schlapper und sagen dann Verabredungen auch eher ab. Und das kann natürlich zu einem Teufelskreis führen, dass ich mich immer mehr zurückziehe und es mir langfristig immer schlechter geht.
Und wie würdest du sagen, hängen soziale Isolation und Medienkonsum bei jungen Erwachsenen zusammen?
Es ist auf jeden Fall eng miteinander verwoben. Die Daten sind da sehr uneindeutig, da gibt es sehr viele Studien zu. Und nicht alle Studien können jetzt ganz klar einen kausalen Zusammenhang nachweisen, dass Social Media uns alle krank oder einsam macht. So einfach ist das nicht. Wir sehen, dass das zusammenhängt, aber wie da jetzt genau die Kausalrichtungen sind, da brauchen wir noch so ein bisschen mehr Forschung zu. Scheint schon so zu sein, dass Menschen, die empfindlicher sind, anfälliger zum Beispiel für mentale Belastung, dass die dann auch eher dazu tendieren, sich zurückzuziehen, vielleicht Social Media zu nutzen als Ablenkung, auch als Ausrede, um sich keine richtigen Kontakte aufbauen zu müssen. Viele haben ja auch soziale Ängste, auch das sehen wir bei jungen Menschen. Und wenn ich da einmal so reingerate, dann kann es natürlich sein, dass ich auch immer mehr diese Diskrepanz wahrnehme, das Gefühl habe, Mensch, ich hocke hier mutterseelen allein zu Hause rum und da draußen scheinen alle das perfekte Leben zu führen. Denn Social Media gaukelt uns ja die ganze Zeit vor, dass es bei den anderen perfekt läuft, nur bei uns eben nicht.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Datenlage gesprochen zur Social-Media-Nutzung, wo es aber schon eine Forschungsgrundlage zu gibt, ist ja, was im Gehirn passiert, wenn wir zum Beispiel doomscrollen und wir eben uns täglich mit Kriegen, Klimakatastrophen und Wirtschaftskrisen konfrontieren. Also all das quasi auf demselben Feed, wo jemand gerade noch sein neues Outfit präsentiert hat. Was genau passiert da im Gehirn genau?
Ja, wenn wir ganz viel Negatives sehen, dann verschiebt sich irgendwann unser Blick auf die Realität. Wir haben dann das Gefühl, dass die Welt wirklich so schlecht ist, wie sie uns tagtäglich gezeigt wird auf Social Media. Das ist aber nicht unbedingt der Fall, denn Medien, die berichten von vornherein negativer, weil Menschen stärker auf Negatives anspringen als auf Positives. Das war evolutionär total sinnvoll. Diese sogenannte Negativitätsverzerrung, die half unseren Vorfahren, eine besonders feine Antenne zu entwickeln für mögliche Gefahren. Es war also hilfreich, weil man sich vor allen Dingen auf Probleme fokussierte und weniger auf das, was gut läuft. So ist das bei uns heute immer noch. Wir springen sehr an, wenn irgendwo eine Gefahr oder scheinbare Katastrophe droht. Medien berichten deswegen negativer. Wir klicken da eher drauf. Dann kommt der Algorithmus noch mit ins Spiel, der das Ganze auch mehr befeuert. Die negativen Nachrichten werden gepusht. Und wenn ich jetzt natürlich nur noch Negatives lese, wie schlimm und schlecht die Welt ist, dann ja, verdüstert sich mein Blick auf die Realität immer mehr. Da gibt es auch Studien zu, das Mean Word Syndrome. Wenn du den ganzen Tag liest von Straftaten, Überfällen und so weiter, irgendwann traust du dich nicht mehr, das Haus zu verlassen, überspitzt gesagt, weil du Angst hast, du könntest direkt überfallen werden. Also unser Gehirn nimmt das, was es sieht, für bare Münze. Wir wissen zwar abstrakt, dass es verzerrt ist, aber es fällt uns sehr, sehr schwer, diese Relationen im Blick zu behalten.
Das heißt, in unserem Gehirn macht sich dann der Negativity-Bias breit, den du jetzt auch gerade beschrieben hast.
Genau, und das kann natürlich dazu führen, dass wir immer negativer über diese Welt nachdenken, noch mehr nach negativen Informationen suchen, die genau das bestätigen und sich das Ganze immer weiter verfinstert und wir irgendwann auch gar keine Energie mehr für positive Dinge haben.
Wie wirkt sich eigentlich dieser Dauerbeschuss auf unser Stresssystem aus, also auf Cortisol, auf den Schlaf, auf die Konzentration?
Auf Dauer negativ, weil wir permanent angespannt sind. Wenn du permanent von Krisen, von Gewalt, von Gefahren liest, ist dein Körper ja permanent im Alarmmodus und bereit, um sich zu verteidigen, um anzugreifen und so weiter. Und hinzu kommt, dass die Reize auf Social Media natürlich sehr intensiv sind. Das macht uns besonders anfällig. So ein kurzer emotionaler Reel, der ist direkt belohnt. Gleichzeitig ist das aber auch sehr viel Input. Das sind wir eigentlich von unserer natürlichen Konstitution her gar nicht gewohnt. Unser Körper, der ist ausgelegt auf Phasen der Anspannung, wo man schnell reagieren muss, und Phasen der Ruhe. Zum Beispiel an der Bushaltestelle zu stehen und einfach mal innezuhalten, während man noch 5 Minuten wartet. Und diese kurzen Pausen, die eigentlich ganz wichtig sind für unser Wohlbefinden, die fehlen oft, weil wir direkt unser Smartphone rausholen, uns dadurch diese emotionalen, intensiven Reels oder Nachrichten klicken, uns wieder anschauen, wie schlimm die Welt ist. Und das bringt unser Stresssystem langfristig leicht aus der Balance.
Mathilda, die wir ganz am Anfang dieser Folge gehört haben, die weiß selbst, dass es ihr nicht gut tut und scrollt trotzdem weiter. Warum hören wir nicht einfach auf? Was steckt da neurologisch oder psychologisch dahinter?
Weil wir einmal im Bann dieser negativen Nachrichten sind und das auflösen wollen. Wir glauben quasi, wenn ich jetzt noch eine Information bekomme, dann habe ich Sicherheit. Wir versuchen durch noch mehr Infos diese Unsicherheit zu kompensieren, in der Hoffnung, irgendwie eine Lösung zu finden oder irgendwie diese Weltlage, die ja total außerhalb unserer persönlichen Kontrolle ist, die doch noch irgendwie zu kontrollieren, indem wir zumindest verstehen, was da passiert.
Du hast am Anfang über die Datenlage gesprochen. Gibt es da trotzdem einen Zusammenhang zu Suchtmechanismen oder zu zwanghaftem Verhalten?
Ja, wir wissen, dass Social Media sehr anfällig macht und das liegt an der intermittierenden Verstärkung. Social Media hält ganz viele so Mini-Belohnungen für uns bereit. Zum Beispiel, wenn du dir ein sehr ansprechenden Post durchliest oder du siehst, da hat jemand dir eine Nachricht geschickt oder deinen Post geliked und dann blinkt da irgendwie so ein cooler Button auf und du weißt, ah, das ist was richtig Cooles. Mal schauen, wer mir da geschrieben hat und was dahinter steckt. Und der Punkt ist aber, dass wir nie genau wissen, wann diese Belohnung kommt. Also du öffnest Instagram, du weißt nicht, ob dir da jetzt vielleicht jemand eine Nachricht geschrieben hat oder doch nicht. Und genau dieses vielleicht, dieses Nichtwissen, ob da etwas ist, das hält uns drin. Wenn du wüsstest, jedes Mal, wenn du Instagram öffnest oder eine andere App, ploppt da eine Nachricht auf, wird das irgendwann langweilig, weil es sehr vorhersehbar ist. Du kennst es irgendwann. Aber durch diese Unvorhersehbarkeit behält das Ganze seinen Reiz und macht es sehr, sehr attraktiv. Und genau das ist es, was Sucht häufig befeuert. Derselbe Mechanismus, der greift zum Beispiel bei Glücksspielautomaten. Auch da hast du ganz viele Verluste, aber manchmal ist da doch eben so ein Gewinn, der total belohnend ist und den du vorher nicht kommen siehst. Und das ist dieses Verführerische.
Und ab wann, würdest du sagen, spricht man von einer echten digitalen Verhaltenssucht? Und wann ist das sozusagen nur eine schlechte Gewohnheit?
Also die Grenzen, die sind da immer fließend. Problematisch wird es, wenn wir unseren Alltag immer weiter einschränken. Also wenn du zum Beispiel jetzt keine Freunde mehr triffst, weil du auf Social Media bist oder wenn du merkst, dass du eigentlich nicht mehr richtig arbeitest, weil du dich die ganze Zeit dadurch ablenkst oder andere Verpflichtungen vernachlässigst, keinen Sport mehr machst und andere Bereiche deines Lebens immer mehr in den Hintergrund geraten, das ist häufig ein Anzeichen, dass da was Ernsthafteres dahinter steckt. Aber ich denke, auch im Kleinen sollten wir das natürlich schon reflektieren. Das kennen wir ja häufig, gerade wenn wir müde sind, dass wir dann besonders lange noch auf Social Media sind und dann zu spät ins Bett gehen, am nächsten Tag wieder müder sind, unkonzentrierter und so weiter. Also ich rate immer dazu, sich selbst im Alltag mal zu beobachten, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich an meinem Smartphone oder auf Social Media und dann zu schauen, wann und wie kann ich diesen Reflex zum Handy zu greifen auch einfach mal unterdrücken. Da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass Menschen im Schnitt 80 bis 200 Mal am Tag zu ihrem Smartphone greifen. Wenn man sie fragt, schätzen sie das aber viel geringer ein. Also wir merken das häufig gar nicht.
Ein Grund für all diese Veränderungen ist ja auch die Technologie selbst. Bringt der technologische Fortschritt nicht auch Vorteile? Beziehungsweise anders gefragt, also wann hilft die digitale Vernetzung tatsächlich gegen Einsamkeit oder Orientierungslosigkeit?
Ja, Technologien haben natürlich ganz, ganz viele tolle Vorteile. Ich kann mich dadurch ja viel leichter mit anderen connecten. Ich kann mit meinen Freunden zoomen oder die anrufen. Okay, anrufen konnte man auch schon vor ein paar Jahrzehnten. Aber ich kann viel leichter in Kontakt treten, mit nahen Freunden oder neue Leute kennenzulernen, was natürlich eine riesige Chance ist. Insgesamt ist unser modernes Leben ja geprägt durch sehr, sehr viele Privilegien und vor allen Dingen auch neue Freiheiten. Aber diese neuen Freiheiten, die verlangen uns gleichzeitig natürlich etwas ab. Wenn ich zum Beispiel selbst entscheiden kann, wann ich morgens zur Arbeit gehe, wann ich abends nach Hause gehe, dann brauche ich die Kompetenz, selbst herauszufinden und zu bemerken, wann ich erschöpft bin, wann ich eventuell eine Pause brauche. Und diese Anforderungen an die Selbststeuerung oder Selbstführung, die sind heute deutlich größer, weil wir individuell im Schnitt mehr Freiheiten haben.
Das heißt, wir müssen eigentlich selbst bestimmen, ab wann der Social-Media-Konsum uns selbst schadet und wann nicht.
Gerade im Homeoffice ist man da ja auch sehr sich selbst überlassen. Da ist ja niemand daneben, der das merken könnte. Deswegen hilft es einfach sehr, sich selbst immer wieder im Alltag zu beobachten. Wie bin ich eigentlich hier, was mache ich und verplemper ich vielleicht hier und da auch ein bisschen Zeit?
Mathilde hat auch angesprochen, dass sie sich informieren will. Wie unterscheide ich passives Doomscrolling von aktivem, bewussten Medienkonsum? Was ist der Unterschied im Erleben und in der Konsequenz auf mein Wohlbefinden?
Doomscrolling zeichnet sich dadurch aus, dass ich mich relativ unkontrolliert von Nachricht zu Nachricht klicke, ohne das bewusst zu steuern. Und bei einem bewussten sich informieren, da nehme ich mir abends 15 Minuten, und belese mich gezielt in meinem Qualitätsmedium, ehe ich dann die News-Section auch wieder schließe. Also das ist sehr viel gesteuerter, dass ich mir vorher überlege oder währenddessen, welche Informationen eigne ich mir an und nicht dieses angstgetriebene Klicken.
Das heißt ja, dass die Plattform auch eine Rolle spielt. Also ob ich jetzt eine Tageszeitung lese oder die 20 Uhr Tagesschau mir ansehe oder eben TikTok schaue.
Ja, je seriöser das Medium, desto ausgewogener ist in der Regel auch die Berichterstattung, wohingegen ja gerade Boulevardmedien schon dazu neigen, gewisse Schlagzeilen sehr zuzuspitzen. Und klar ist dann das Risiko, dass ich davon schockiert bin, deutlich größer.
Und das wiederum wird natürlich auch von den Algorithmen belohnt.
Ja, absolut.
Gibt es eigentlich so etwas wie gesunde Formen, digital informiert zu bleiben?
Ja, indem ich das selbst steuere, zum Beispiel diese Pop-up-Nachrichten ausschalte. Das kann man ja bei jeder App einzeln einstellen. Und soziale Medien sind unheimlich hilfreich. Entscheidend ist aber, ob ich selbst steuere, wann ich darauf zurückgreife oder ob ich reflexhaft auf mein Handy reagiere. Wenn ich gerade versuche zu schreiben und nebenher ist noch das E-Mail-Postfach auf und der News-Ticker am Laptop und dann kommt die Pop-up-Nachricht auf dem Smartphone und ich bin permanent abgelenkt, dann ist das keine gesunde Mediennutzung. Und eine gesunde Nutzung wäre, dass ich mir vielleicht sage, ich möchte jetzt eine Stunde lang oder eine halbe Stunde konzentriert an dieser Aufgabe arbeiten. Ich mache alle anderen Fenster zu, ich lege mein Handy beiseite, vielleicht auch in die Tasche oder in den Nachbarraum. Und danach schaue ich da wieder drauf und das sehr viel mehr reflektiere und selbst einteile. Denn wir sollten ja unser Smartphone in der Hand haben und nicht andersrum.
Wenn sich jetzt jemand in Mathilda wiedererkennt, also schlechter Schlaf, ständige Anspannung, das Gefühl, nicht abschalten zu können, was sind die ersten Schritte, wenn ich da schon drin stecke, also wenn ich den Kreislauf aktiv durchbrechen will?
Der erste Schritt ist erstmal das Wahrnehmen, dass ich überhaupt erkenne, dass es mir schlecht geht und dass ich da gerade drin bin. Denn bei vielen ist das ein Zustand, der sich schleichend angebahnt hat. Menschen geht es dann sukzessiv immer schlechter und sie merken erst, wenn es ihnen schon sehr schlecht geht, dass es ihnen nicht gut geht. Also dieses Erkennen, wie bin ich eigentlich gerade da und was tue ich auch? Also sich erstmal im Alltag beobachten, wann informiere ich mich oder wann doomscrolle ich und hängt das vielleicht auch zusammen mit meinem eigenen Befinden? Also diese Muster erstmal erkennen, um sie dann im nächsten Schritt aufbrechen zu können. Es hilft sehr, gerade wenn es uns sehr schlecht geht, dass wir uns so ein bisschen mal rausnehmen, versuchen eine Pause zu machen. Ich kann zum Beispiel versuchen, mal draußen entlang zu gehen, das, was um mich herum passiert, bewusst wahrzunehmen, mich auch jemandem anzuvertrauen, anstatt weiter alleine zu klicken, mit jemandem darüber zu sprechen, was mich gerade belastet an dem, was ich lese und diese Sorgen mit anderen zu teilen. Schon das allein hilft. Andere können jetzt nicht die Weltlage für uns verbessern, aber wir bekommen dieses Gefühl, wir sind damit nicht alleine. Andere nehmen das auch wahr. Wir sitzen gefühlt alle im selben Boot und können uns gegenseitig supporten. Das ist ganz wichtig. Und dann gezielt den Medienkonsum anpassen. Ich kann mir zum Beispiel vornehmen, dass ich mich am Tag einmal 15 Minuten gezielt informiere, auch festlegen, auf welchem Medium ich das tun will und dann versuchen, die restliche Zeit dann nicht wieder in diese Schleife hineinzugeraten. Und wenn das doch passiert, dann mal schauen, was genau geht da eigentlich vonstatten? Was wird berichtet in dem Artikel? Was davon sind gesicherte Fakten? Was sind vielleicht auch nur reißerische Spekulationen? Und was habe ich selbst in diese News hinein interpretiert? Und ich kann mich informieren ganz gezielt über positive Entwicklungen, denn die gibt's auch, die sind häufig nur deutlich weniger sichtbar. Also wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, zum Beispiel ein Brand oder eine Explosion, dann liefert das ja direkt unglaublich eindrucksvolle Bilder, die man direkt auf der Titelseite der Nachrichten abbilden kann, wohingegen viele positive Entwicklungen sehr leise im Hintergrund geschehen. Wenn zum Beispiel die Kindersterblichkeit sinkt oder Krebsmedikamente entwickelt werden oder sukzessive mehr erneuerbare Energien genutzt werden, dann sind das gefühlt unspektakuläre Entwicklungen, die sich viel schwerer bebildern lassen. Aber es gibt diese Entwicklung und mit denen können wir uns gezielt auseinandersetzen.
Das heißt also, wenn ich merke, es geht mir schlecht, dann kann ich eine Pause machen und versuchen, einmal ganz bewusst die Umwelt zu betrachten, mit anderen darüber sprechen, was mich beschäftigt, um dann im nächsten Schritt mir beim Medienkonsum ein Limit setzen. Und ich kann mich bewusst über positive Entwicklungen informieren, damit ich mich besser fühle. Das sind alles Dinge, an denen ich langfristig arbeiten kann. Und was hilft kurzfristig? Also was kann ich heute Abend noch machen?
Ich würde sagen, vornehmen, heute Abend nicht 3 Stunden auf der Couch wieder die negativen Nachrichten zu konsumieren, sondern das Handy nach 15 Minuten beiseite zu legen und dann vielleicht eine gute Freundin oder einen Freund anzurufen.
Und abgesehen von all den Sachen, die du jetzt schon genannt hast, was sind so die größeren Schrauben, an denen ich drehen muss, langfristig gedacht vielleicht?
Was ich noch tun kann, ist, mich stärker auf das zu fokussieren, was in meinem Einflussbereich liegt. Die Weltlage beunruhigt uns deswegen häufig so sehr, weil das etwas ist, was wir selbst nicht beeinflussen können. Und deswegen fühlen wir uns manchmal sehr, sehr ohnmächtig, wenn wir das alles lesen. Weil wir können uns vielleicht irgendwo politisch engagieren. Es ist aber unrealistisch, dass wir selbst diese Probleme lösen. Und um dieser Ohnmacht etwas entgegenzusetzen, kann ich versuchen, den Fokus peu à peu auf das zu lenken, was in meinem eigenen Einflussbereich liegt. Also ich kann mir überlegen, tagsüber, was kann ich selbst tun, welche Ziele habe ich oder was möchte ich heute erledigen, welche Aufgabe und die machen. Und dann Schritt für Schritt auf diese Dinge schauen, was schaffe ich eigentlich in meinem Alltag, was gelingt mir gut, was sind meine Stärken und Kompetenzen, wie gehe ich mit Herausforderungen um, um da stärker den Blick zu haben, einmal auf das, was in meiner Macht liegt, aber auch auf das, was eigentlich schon gut ist in meinem Alltag.
Und jetzt andersherum, was kann ich tun, bevor ich im Tief lande? Also wie kann ich präventiv etwas aufbauen, das mich schützt, gerade wenn ich in so einer Umbruchsphase bin wie dem Studienstart?
Auch hier schauen, was sind denn meine Ressourcen, welche Lebensbereiche habe ich und wie kann ich da jeweils Kraft rausziehen? Zum Beispiel im Studium, was interessiert mich da, womit möchte ich mich befassen? Aber auch im Bereich Gesundheit oder Sport, gibt es vielleicht eine Sportart, die ich gerne mache, um mir selbst was gut zu tun? Hobbys, Aktivitäten, die mich erfüllen, die mir ein Gefühl von Sinn geben oder ehrenamtliches Engagement, sich einsetzen für andere, auch das hilft sehr, weil wir da etwas tun können gegen Negatives und gleichzeitig selbst erfahren, dass wir etwas bewirken, dass wir anderen Menschen etwas geben. Das macht nicht nur andere glücklich, sondern auch uns. Soziale Beziehungen, ganz, ganz wichtig, hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass ich auch gerade in stressigen Phasen vor einer Prüfung oder so schaue, hier und da den Kontakt nicht zu verlieren, vielleicht doch einmal in der Woche den Abend einzuplanen mit der Freundin, wo man sich in Ruhe unterhält oder vielleicht auch was Schönes unternimmt. Solche Aktivitäten sind sehr, sehr wichtig, gerade wenn es uns schlecht geht oder auch davor, weil sie einen Ausgleich schaffen.
Du hast jetzt schon einige Möglichkeiten aufgezählt, die mir helfen können. Soziale Beziehungen pflegen, Sport zum Beispiel, aber auch zu gucken, welche Ressourcen ich selbst habe und natürlich auch sich nochmal bewusst machen, worauf ich einen direkten Einfluss habe. Sich das nochmal vor Augen führen und bewusst machen. Was sagt eigentlich die Forschung über diese Art von Schutzfaktoren? Was macht manche Menschen resilienter als andere?
Wie bei fast allen psychologischen Merkmalen ist das nicht ein Faktor, sondern es ist ein Bündel an Faktoren. Es hängt zum einen ab von der genetischen Basis. Es gibt Menschen, die sind einfach von ihrer Konstitution her entspannter, gelassener als andere, die eher dazu neigen, sich Sorgen zu machen, zu grübeln und so weiter. Und dann aber auch Umweltfaktoren. Und da zeigt die Forschung schon recht klar, dass soziale Beziehungen ein ganz wichtiger Faktor sind. Und da kommt es gar nicht so sehr auf die Anzahl der Freunde an, sondern darauf, ob ich 1, 2 Personen habe, die mir das Gefühl geben, auf die kann ich mich verlassen, an die kann ich mich wenden, wenn irgendetwas ist, sind die für mich da. Mit denen kann ich meine Sorgen und Ängste teilen, da brauche ich keine Angst zu haben, wie die mich bewerten und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig für Menschen, für ein erfülltes Leben. Das sagen auch Menschen, wenn man sie rückblickend befragt. Betagte Menschen, wenn du zurückschaust auf dein Leben, was hat das eigentlich ausgemacht, dass es gut war? Da sagen viele Menschen, es war nicht der berufliche Erfolg, es waren die sozialen Beziehungen. Aber auch ganz wichtig, gerade in Krisenzeiten, weil Menschen uns dahin durchtragen, emotional durch praktische Hilfe oder auch durch Informationen. Und ein zweiter Faktor, der ganz entscheidend ist, ist Sinn. Wir wissen, dass Menschen sehr viel ertragen können, wenn sie das Gefühl haben, das, was ich tue, hat einen Sinn. Also da ist etwas Tieferes dahinter, was ich bezwecken möchte. Es geht eigentlich nicht darum, dass ich permanent super happy bin und mit einem Grinsen durch den Alltag laufe. Dieser Zustand ist unrealistisch. Niemand ist dauerhaft glücklich. Sondern es geht häufig darum, so eine tiefere Bedeutung zu sehen in dem, was wir tun. Und häufig merken wir das dadurch, dass wir uns über den Sinn gar nicht so viele Gedanken machen, sondern uns einfach erfüllt fühlen mit dem. Und da kann man mal schauen, worin gehe ich eigentlich so richtig auf? Was macht mir Spaß, Freude? Wo vergesse ich Raum und Zeit? Also wo bin ich so richtig im Flow? Und wenn mir damit nichts einfällt, was hat mir eigentlich als Kind Freude bereitet? Welche Aktivitäten habe ich da gerne gemacht? Kann ich mir davon vielleicht etwas zurückholen in meinen Alltag?
Lass uns nochmal konkret über das Thema digitale Balance sprechen. Da gibt es ja auch einige Strategien, wie man das Medienverhalten aktiv gestalten kann, statt von ihm gestaltet zu werden. Was hältst du von solchen Dingen wie feste Nachrichtenzeiten oder App-Limits oder digitalen Detox-Phasen?
Prinzipiell finde ich das gut, aber es sollte immer zu den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Alltag passen. Wenn ich zum Beispiel gerade kleine Kinder habe und die sind in der Kita und da passiert irgendwas, wäre es ja schon gut, wenn mich jemand im Notfall, auch wenn es unwahrscheinlich ist, erreichen könnte. Also es ist nicht immer möglich zu sagen, Leute, ich bin jetzt mal weg und ihr erreicht mich nicht mehr. Ich muss immer so ein bisschen schauen, was passt denn in meinen Alltag. Und dazu gehört auch zu erkennen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Also worauf kommt es an in meiner Kommunikation? Wer muss mich im Zweifelsfall erreichen können? Wann und wie? Und was ist vielleicht nicht so dringlich, auch bei E-Mails? Man muss nicht auf jede E-Mail gleich antworten. Man muss nicht jede Entscheidung gleich treffen. Man muss auch nicht jedem gleich direkt zurück WhatsAppen. Häufig meinen wir das, wir müssten das tun und machen es reflexhaft, werden dann aber sehr viel herausgerissen aus unseren täglichen Aufgaben. Und auch hier hilft wieder die Selbstbeobachtung, also zu schauen, was lenkt mich eigentlich ab und wie könnte ich diese Ablenkung etwas reduzieren.
Woher kommt eigentlich diese Dringlichkeit, dieses Bedürfnis, immer sofort zu reagieren auf zum Beispiel die letzte WhatsApp-Nachricht?
Das ist ja ganz tief in unserer Kultur eingebrannt. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und da geht es eben oft darum, möglichst viel in möglichst weniger Zeit zu schaffen. Das ist ja ein Maß, um Leistung zu quantifizieren und das ist kulturell tief verankert und wir saugen das eigentlich von klein auf dieses Gefühl, ich muss schnell sein, ich muss auf Zack sein. Manchmal steht da auch das Bedürfnis dahinter, ich möchte zuverlässig sein. Also der andere, der wartet doch jetzt auf meine Nachricht und ich muss ihm jetzt antworten. Also so eine hohe Gewissenhaftigkeit, dieses Gefühl von, ich möchte gerne verlässlich sein. Ich möchte anderen Menschen gefallen, die nicht vor den Kopf stoßen.
Du hast jetzt auch gerade schon erwähnt, dass es nicht für alle immer möglich ist, komplett weg zu sein, nicht erreichbar zu sein. Gibt es trotzdem Daten, die belegen, ob zum Beispiel digitale Detox-Phasen das Wohlbefinden stärken oder vielleicht auch schaden? Glaube ich jetzt zwar eher nicht, aber vielleicht gibt es da auch neue Erkenntnisse in der Forschung?
Für unseren Alltag entscheidend sind gar nicht so einzelne Phasen, sondern was ich dauerhaft mache, also welche Routinen baue ich mir langfristig auf. Und so eine Detox-Phase, die kann hilfreich sein, um sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, wie gehe ich eigentlich mit meinem Medienkonsum um, weil mir das da schlagartig klar wird. Ich war mal in den USA für 3 Wochen und war da zu faul, mir so eine Internet-Handykarte zu holen und hatte dann kein mobiles Internet. Und das hat dazu geführt, dass ich mein Handy eigentlich kaum nutzen konnte, es sei denn, ich war irgendwo im WLAN eingeloggt. Und in der Zeit ist mir schon sehr stark aufgefallen, wie viel Nonsens ich da eigentlich verzapfe mit meinem Smartphone und dass man das so eigentlich nicht braucht und habe mich mal viel mehr mit mir, mit meiner Umgebung, mit meinen Gedanken, anderen Dingen befasst in der Zeit. Und das kann natürlich ein Auslöser sein, um sich vorzunehmen, das mitzunehmen in den gewöhnlichen Alltag und gewisse Dinge anders zu machen, als wir es vorher gemacht haben.
Wie realistisch ist das eigentlich im Alltag von Studierenden, also solche Routinen zu etablieren, wie zum Beispiel feste Nachrichtenzeiten, App-Limits oder eben digitale Detox-Phasen?
Das kann hilfreich sein, um so eine Routine zu haben. Aber bei Social Media sind das häufig sehr starre Trends, wo dann eine Regel als ein Allheilsversprechen für alle verkauft wird. Und solche Regeln sind aber sehr individuell. Wir haben ja auch unterschiedliche Tagesabläufe und nicht bei jedem passt jede Routine rein. Deswegen würde ich immer so ein bisschen schauen, ein bisschen flexibel auch, was passt denn zu mir und welche Routine tut mir persönlich gut.
Und zum Abschluss, was würdest du Mathilda und alle anderen, die sich in ihr wiedererkennen, als allererstes mitgeben? Also was ist dein wichtigster Satz für jemanden, der gerade das Gefühl hat, die Welt ist zu viel und ich komme einfach nicht hinterher?
Gerade wenn wir sehr, sehr überfordert sind, ist es eine gute Idee, kurz innezuhalten, eine Pause zu machen. Vielleicht auch mal um den Block zu gehen, frische Luft zu schnappen, um wieder runterzukommen, so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und dann kann ich im zweiten Schritt all das mal aufschreiben, was mir durch den Kopf geht. To-dos, Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten, Sorgen, Gedanken, das ist ja mitunter unheimlich viel. Und dieses Aufschreiben, das hilft zum einen, um es aus dem Kopf rauszubekommen, diesen Mental Load, er ist jetzt auf dem Blatt Papier, ich muss ihn nicht weiter mit mir herumtragen, ich kann mich dem zuwenden, wenn ich möchte, aber vielleicht zwischendrin auch loslassen. Und zum Zweiten hilft das auch, um zu priorisieren, dass ich erkenne, was ist denn jetzt gerade wirklich wesentlich und wichtig. Was ist eine Sache, die jetzt gerade in meinem Einflussbereich liegt, die ich angehen könnte?
Liebe Eva, vielen Dank für die tollen Tipps, die du uns gegeben hast. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es nicht darum geht, dass ich mich mit super vielen Menschen umgebe, sondern dass ein, zwei gute FreundInnen ausreichen, bei denen ich weiß, ich kann mich auf sie verlassen. Und dass ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufe, was mir Spaß macht und Freude bringt. Dass ich selbst auch gezielt nach guten Nachrichten Ausschau halte und nicht nur negative Schlagzeilen konsumiere. Was bei mir auch hängen geblieben ist, ist, dass ich mir auch immer wieder bewusst machen sollte, dass ich nicht alle Krisen und Kriege lösen kann. Dass ich aber schon einen Einflussbereich habe und Dinge im Kleinen bewegen kann. Und natürlich auch ab und zu das Handy einfach weglegen. Eva, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ich danke dir.
Das war eine neue Folge How It Works, präsentiert von Die Techniker. Ich bin Azadeh. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr mehr von uns hören wollt, in unseren anderen Staffeln haben wir uns schon mit Themen wie Prüfungsstress und Prokrastination beschäftigt. Alles zu finden da, wo ihr Podcasts so hört. Und kleiner Spoiler, wir gehen in den nächsten Folgen noch eine Ebene tiefer. Sprechen über Einsamkeit, Feed-Fatigue und noch konkreter über digitale Balance. Und wenn ihr Selbsterfahrungen habt, die ihr teilen möchtet, dann besucht uns doch. In diesem Jahr sind wir nämlich auch wieder mit Veranstaltungen an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Und wir waren in der letzten Zeit bereits an einigen Unis und haben bei Veranstaltungen mit ExpertInnen über verschiedene Themen gesprochen. Schaut doch mal in die Shownotes, da findet ihr die Videos dazu und könnt sie euch nochmal ansehen. Macht's gut!